Jazzmusik, sind Sie Fan?
Ja, tatsächlich höre ich sehr gerne Jazz, was sich ganz gut trifft, weil auf der Mainau gibt es ja auch das Europäische Kulturforum und das macht tatsächlich im Jahr ungefähr 5 bis 6 Konzerte, die Jazz unter Palmen heißen.
Wow, okay.
Und das ist richtig schön.
Okay, heute nur Jazz im Hofladen.
Ne? Ja, genau, Jazz unter Dach, total gut.
Aber dafür im Trockenen, genau. Ja, bei Ihnen wäre es ja eigentlich auch dieses Jahr angebracht, vielleicht Reggae oder Folk vielleicht mehr zu spielen, weil das Motto des Blumenjahrs ist ja Flower Power, die Kraft der Blumen.
Richtig.
Wo findet sich denn dieses Motto wieder? Also vielleicht so ein bisschen Beispiele?
Ja, also einmal, wenn man auf die Insel kommt, kommt man schon gleich mal an so einem blumigen Blumenrahmen vorbei, wo man sich gleich schon mal ablichten kann. Und dann haben wir auf der Brücke ganz viele Kästen bepflanzt mit ganz tollen Blumen, die einem schon mal so richtig begrüßen. Mhm. Und wenn man dann weitergeht über die Insel, kommt man an einem Peace-Zeichen vorbei, oben beim Schloss. Und tatsächlich in der Orchideenschau, die ist ja jetzt vorbei, hatten wir einfach eine ganz bunt gestaltete Orchideenschau gepflanzt. Mhm. Und so gibt es unterm Jahr immer wieder ein paar Highlights dazu.
Wie schon gesagt, Flower Power verbindet man ja so mit den Hippies damals. Sie sind jetzt Jahrgang 74, es war nicht so ganz mehr Ihre Zeit. Wären Sie denn gern einer gewesen? Hätten Sie da gern gelebt in dieser Hippie-Zeit?
Ich glaube, das war sehr inspirierend, mit sehr viel Mut, auch Neues auszuprobieren, sich Konventionen zu widersetzen, glaube ich, ganz spannend.
Als Ihre Eltern geheiratet haben, das war, wenn ich es richtig weiß, 72, also Ihre Mutter war da eine junge Frau, also das heißt, die war so in dieser Zeit eigentlich, wie viel Hippie hat denn in ihr gesteckt?
Ich glaube, nicht so wahnsinnig viel Hippie. Was sie aber total genossen hat, war diese Möglichkeit zu lernen, zu studieren, was sie wollte und da nicht irgendwelchen Konventionen wirklich zu folgen. Aber jetzt so vielleicht den Hippie an sich stellt man sich ja oder hat man so ein Bild im Auge, ne, mit irgendwie Schlaghose.
Das war sie nicht.
Das war
dann eher Kostüm, genau. Und sowas wahrscheinlich auch.
Aber
am Anfang. Und bei der Erziehung, antiautoritäre Erziehung, nehme ich mal an, war da auch nicht ganz so angesagt, oder? Wie streng sind Sie erzogen worden?
Tatsächlich auch interessant, weil unsere Eltern hatten ja einen großen Altersunterschied, waren 35 Jahre Altersunterschied. Und unser Vater, Jahrgang 1909, ist sehr preußisch und sehr mit einem Hofprotokoll erzogen worden. Und dagegen war dann meine Mutter eine ganz andere Generation. Ne? Also auch mit diesen Gedanken, wie kann man Kinder in die Gestaltung der Familie, in Diskussionen so mit einbringen und einbeziehen. Und das haben die beiden auch wirklich sich viele Gedanken gemacht. Und wir hatten so spannende Dinge wie Familienkonferenzen und so, also wo die Kinder mitdiskutiert haben. Ich würde jetzt nicht gerade sagen antiautoritär, aber sicherlich auch nicht so, wie man sich das so vorstellt, so nach dem Motto, die Ansage kommt nur von vorne und nimm.
So wird es gemacht. Wie halten Sie es oder wie haben Sie es mit Ihren Kindern gehalten? Die sind jetzt auch schon größer, die Jüngste ist 17. Also wie streng sind Sie? Haben Sie das so gemacht wie Ihre Eltern dann oder noch ein bisschen lockerer?
Also meine Kinder entscheiden selber, wann sie in der Öffentlichkeit irgendwo auftreten. Von daher erzähle ich über die in der Öffentlichkeit nichts. Das entscheiden sie selber.
Ja.
Aber ich finde so wichtig, genau, die Aufgabe von Eltern ist, ne, den Kindern das Zeug mitzugeben, in dieser Welt gut bestehen zu können. Und ich finde eine ganz wichtige, etwas, was Eltern mitgeben, dieses Wissen um, man ist was Besonderes, man ist, jeder Mensch hat gute Fähigkeiten und die zum Wohle aller einzubringen, auch diese Lust darauf ist wichtig zu vermitteln und Offenheit, sich selber nicht so ernst nehmen, in Humor, das sind so Dinge, genau, die ich hoffe, dass wir sie unseren Kindern mitgeben können.
Sie sind auf der Mainau groß geworden mit Ihren 4 jüngeren Geschwistern. Stelle ich mir paradiesisch vor, aus Kindersicht.
Ja, was? Dieser Zusatz was? Ist gut.
Aus Elternsicht aus wahrscheinlich Eltern die Hölle. Wo stecken die jetzt schon wieder? Das weitläufige Gelände. Oh Gott, der See ist drumherum. Was alles passieren kann. Konnten Sie sich frei bewegen oder gab es so Tabus, wo Sie, da gehst du mir nicht hin?
Ja, die gab es schon. Aber da stand ja auch nicht immer jemand davor und hat es kontrolliert. Und also ich glaube, beruhigend war es schon für die Eltern. Ne? Wir sind Kinder, die mit viel Natur groß geworden sind. Und uns wurde auch vermittelt, dass Natur schön ist, aber auch die Tücken hat. Und also uns wäre es nie eingefallen, was wirklich Gefährliches zu machen. Insofern waren da, glaube ich, unsere Eltern schon, hatten schon dieses Zutrauen. Aber ja, wir haben schon sehr viel ausprobiert. Ich würde sagen, wir kennen jeden Winkel dieser Insel. Und es war schon sehr schön, auf der Mainau aufzuwachsen.
Was war denn so eine Ecke? Würden Sie das verraten, wo Sie als Kind... Natürlich nicht. Ich dachte, ein Versuch wäre es ja wert. Ja, manchmal funktioniert es. Genau. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass Sie da ein ziemlich privilegiertes Leben führen? Allein schon die Tatsache, auf der Insel Mainau groß zu werden, in diesem Schloss, andere werden in der Mietwohnung in Konstanz irgendwo groß, ist auch nicht schlecht, ja? Aber ist doch ein Unterschied. Einfach, wann ist Ihnen das so als Kind bewusst geworden?
Also als Kind gar nicht. Ich glaube, ich habe das erst so mit Mitte 20, als ich auf die Mainau zurückgekommen bin, wieder realisiert, was das eigentlich, wie mich das auch geprägt hat und wie dankbar ich bin, dass es mich so geprägt hat.
Als Kind nimmt man selbstverständlich, ätzend. Oder? Wahrscheinlich erst mal, dass es so ist, nimmt man einfach so hin, oder?
Ja, genau. Also das Umfeld war ja selbstverständlich, hat ja keinen Vergleich. Und die Tatsache, dass ich halt sehr weit weg war von Schule, von Freundinnen, das war total blöd. Also ich
lästige weite fand Wege, das lästig, womöglich,
genau. Ja. Und wie gesagt, es kam erst relativ spät.
Okay, ja. Aber dann schon bewusst geworden. So ein Privileg verpflichtet ja auch so ein bisschen dann, ne? Oder man muss ja auch ein bisschen schauen, man übernimmt Verantwortung dann auch. Also
ja, ich denke, dass das was ist, was alle Familienunternehmer gemeinsam haben. Ne? Dass wenn ein Unternehmen oder eine Sache mit einer Familie schon über eine lange Zeit verknüpft ist, dass man dann einfach in Fußstapfen tritt und sich zumindest mal bewusst werden sollte oder wahrscheinlich einfach bewusst wird, dass da einen auch viele anschauen und beobachten und Erwartungen haben. Und das muss man für sich erstmal klarkriegen, dass die da sind. Und es ist auch okay, dass die da sind. Und man muss die aber auch nicht erfüllen, sondern man muss sich selber fragen, was ist denn meine Rolle hier auf diesem Wegabschnitt, den ich jetzt mit diesem Unternehmen oder in dem Fall mit der Mainau gestalten kann und dementsprechend eben seinen Weg gehen. Und,
also das war 2007, haben Sie die Geschäftsführung übernommen seinerzeit, ja, von Ihrer Mutter mit, also die da auch quasi, ja, die Rolle haben Sie mit übernommen. Sie waren da gerade 33 Jahre alt, das ist natürlich jung, würde ich mal sagen. Wie schwer hat die Last der Verantwortung auf Ihren Schultern gelegen? Wie groß waren die Fußstapfen? Haben Sie gedacht, ja, kriege ich schon hin, oder war da schon auch gehöriger Respekt dabei?
Beides. Also das hat schon schwer gewogen und es war ja auch so nicht geplant. Ne? Also es war ja eine Notnachfolge, sozusagen krankheitsbedingt, bei unserer Mutter. Und ich kann aber tatsächlich jetzt rückblickend sagen, dieser Respekt, den ich davor hatte und dieses schwere Gewicht auf den Schultern, das war wahrscheinlich auch gut, damit man das nicht so leichtfertig angeht. Und ich war ja aber auch entsprechend ausgebildet, hier von der Dualen Hochschule in Ravensburg, Tourismus, Betriebswirtschaft, habe mir schon auch gedacht, ja, das wahrscheinlich kann ich das. Und es war aber auch im Nachhinein, muss ich sagen, gut, dass man nicht weiß, was einem da so alles begegnet.
Ist ja manchmal hätte man, so im Leben, ne? Ja,
vielleicht dann auch gesagt, so, ach nee, das...
Und Ihr Bruder Graf Björn ist ja auch mit in der Geschäftsführung. Also das hilft wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ich hänge da nicht alleine drin und es gibt genügend Leute, die sich auch auskennen, wo ich weiß, da bekomme ich Unterstützung und die lassen mich da auch nicht hängen. Also.
Ja, wobei man da auch keinen Hehl draus machen muss, ne? Dass man als Familie... Familie zu sein und auch Unternehmerfamilie zu sein und dann auch Kollegen, das sind schon auch Herausforderungen. Also das ist gut und das ist manchmal aber auch anstrengend.
Knallt es auch manchmal wahrscheinlich,
auch
oder?
Das. Mhm. Aber das Gute an Geschwistern ist, die gehen ja nicht weg. Die kommen ja immer wieder. Mhm. Also das ist schon gut.
Jetzt sind es ja, ich habe mir die Zahl noch mal sagen lassen, 380 Mitarbeiter oder Beschäftigte, die Sie haben während der Saison. Darunter auch viele Auszubildende und Festangestellte natürlich. Sie machen Millionen Umsatz. Also das ist ja schon ein Schwergewicht auch. Das ist ja nicht einfach so eine kleine Familienklitsche, die Sie da führen, sondern wirklich ein großes Unternehmen, wo man reinwächst.
Im Vergleich zu anderen Familienunternehmen, das sind wir klein.
Okay, aber es ist einfach ein großes. Was sind denn so die, was würden Sie sagen, ist so die mit die größte Herausforderung, die das mit sich bringt?
Es gibt mehrere große Herausforderungen. Also eine sind einfach so äußere Einflüsse. Also der Klimawandel ist für ein Gartenprodukt schon eine echte Herausforderung, zumal ja der Klimawandel relativ schnell passiert und Natur etwas ist, was sich eigentlich viel langsamer anpasst. Insofern muss man da als Mensch viel mehr eingreifen und auch wirklich, wirklich gestaltend eingreifen. Die gesellschaftliche Veränderung fordert uns. Es wird immer schwieriger, Mitarbeitende zu finden, weil wir eine Gesellschaft sind, die altert im Schnitt. Es gehen mehr Leute in Rente als Nachkommen. Und das ist zum Beispiel für uns die Aufgabe, dann Konzepte für unsere Strukturen und Prozesse so zu verändern, dass wir mit weniger Menschen auch ein Angebot gestalten können. Und dann auch die Veränderung bei den Menschen. Ne? Also es ist alles sehr viel digitaler. Man möchte eigentlich ungern warten. Auch so Dinge, die jetzt nicht optimal sind, sind jetzt nicht wirklich, also werden nicht beliebter, sage ich mal. Und da die Menschen abzuholen und ihnen zu erklären, wie faszinierend Natur ist, erfordert einfach noch mal mehr mal Perspektivwechsel, sich auf einen anderen Stuhl setzen und sich überlegen, wo kommt derjenige her, wo hole ich den ab und welche Geschichte über das, was wir hier machen, sollte ich erzählen, damit er versteht, warum das so toll ist, was Natur kann und was Natur ist.
Sie haben schon gesagt, Personalmangel ist ein Thema. Wenn Sie jetzt Werbung machen könnten, beispielsweise auch für Junge, die eine Ausbildung bei Ihnen machen können, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, wie kriegen Sie die denn? Also nicht, dass Sie jetzt noch eine Ausbildung anfangen wollen, aber man kennt ja doch immer welche. Wer weiß, und es gibt Kinder, es gibt Enkel, was alles rumspringt. Aber warum sollte man auf der Mainau eine Ausbildung machen wollen?
Ich würde sagen, dass alle, die gerne mit Menschen zu tun haben und denen es Spaß macht, Gastgeber zu sein, dass die bei uns richtig sind. Und auch alle, die Lust haben, mit der Natur im Garten zu arbeiten, die sind auch bei uns richtig.
Okay, also vielleicht kennen Sie jemand.
Ja, man kann sich auch auf der Mainau Homepage mal angucken, was es da so alles gibt
und was
und sich ein bisschen
wird.
Inspirieren lassen, genau. Und dann kann man auch einfach mal vorbeikommen. Wir machen mehrmals im Jahr so Infotage, wo man einfach sich mal mit auch Auszubildenden unterhalten kann und die einem dann erzählen, was heißt denn das eigentlich? Gärtner, Koch, Servicekraft.
Beides ist bei Ihnen erfüllt. Sie mögen die Natur und Sie mögen Menschen. Sie haben auch, oder Sie müssen sie ja fast schon mögen, so viel, wie Sie mit Menschen zu tun haben, und zwar mit den unterschiedlichsten. Sie sind ja neben Ihrem Hauptjob als Geschäftsführerin ehrenamtlich sehr stark engagiert. Das geht dann von Kindern, den Minigärtnern, den Europa-Minigärtnern, dann über benachteiligte Jugendliche bei der Mentorstiftung. Dann haben Sie auf einmal mit Nobelpreisträgern zu tun, bei der Tagung in Lindau. Da sind Sie Vorsitzende im Präsidium mit oder im Kuratorium. Also da gibt es alles Mögliche, von bis. Was ist für Sie das, was diese Arbeit ausmacht? Vielleicht vorher noch die Frage, wie viele Stunden hat eigentlich Ihr Tag? Wenn man denkt, was Sie alles haben, ein Mann und drei Kinder haben Sie ja auch noch. Also. Und Hobbys womöglich. Ne? Und Gärtnern tun Sie ab und zu. Also.
Unter Anleitung.
Wollte ich nicht nochmal sagen. Ja. Nein, aber es ist ja schon jede Menge einfach. Also aber jetzt vielleicht auf die Frage einfach, was gibt Ihnen das mit Menschen zu arbeiten, mit so unterschiedlichen Menschen einfach auch?
Ich finde das sehr bereichernd, mit so viel mit Menschen arbeiten zu dürfen, weil man bei jeder Begegnung ja was dazu gewinnt. Also wenn ich Menschen begegne, dann interessiert es mich total, was sie machen, warum sie es machen wo man sozusagen, wo einen vielleicht Dinge auch vereinen. Und dieser Dialog ist was sehr Schönes. Und dann auch zu erleben, wie sich Interessen treffen und daraus was wird, wo sich was gestaltet, wo man positive Dinge für die Gesellschaft beitragen kann. Egal, ob das bei den Minigärtnern ist, wo Kinder auf einmal entdecken, hey, wenn wir zusammen uns koordinieren und besprechen, dann kriegen wir in 3 Stunden, können wir so eine Kräuterschnecke bauen. Und da stehen die dann alle total stolz davor und wissen, das haben wir gemacht. Und das ist ein tolles Teamerlebnis. Oder bei der Nobelpreisträgertagung, wenn ein Preisträger dann einen Vortrag hält und dann kommt am Ende ein Young Scientist an die Bühne und sagt, also Sie haben jetzt gesagt, Sie haben da ein Messproblem und Sie wünschen sich, dass Sie das lösen können. Ich muss Ihnen hier mal was zeigen. Und dann merkt man nach 20 Sekunden, wow, die, gut, dass die sich getroffen haben.
Sowas ich bin ist super. Raus. Ne? Also,
ja, und ja. Aber auch, die machen was Ähnliches. Da kann der eine dem anderen sozusagen den unterstützen auf dem Weg. Und das, sowas ist doch großartig. Mhm.
Jugendliche liegen Ihnen ja auch sehr am Herzen. Also die Mentorstiftung habe ich schon angesprochen, die Mentorstiftung Deutschland, die kümmert sich um darum, jungen, benachteiligten Jugendlichen auch eine Perspektive zu geben, eine Zukunftsperspektive. Vielleicht können Sie da 2 Sätze dazu sagen. Also wie sieht das ganz konkret aus?
Also zunächst muss ich mal was zu dem Begriff benachteiligt sagen. Es geht uns darum, Jugendliche durch die Pubertät gut zu begleiten, weil es eben viele Jugendliche leider gibt, die in der Form benachteiligt sind, dass sie keine erwachsenen Menschen haben, mit denen sie einfach mal so sich austauschen können. Weil es entweder Eltern oder Lehrer sind, die natürlich gleich irgendwas bewerten oder erziehen. Und Sie haben mir vorhin erzählt, Sie haben viele Patenkinder und da ist man so in der Rolle, ne, von einem erwachsenen Ansprechpartner und dem da kann man einfach mal sagen, Mensch, das und das beschäftigt mich, ohne dass man denkt, so, oh Gott, die Mutter macht sich gleich Sorgen, dass sie graue Haare kriegt. Und das machen wir dort, ne? Also mit erwachsenen Menschen, die über 21 sind und Freude an dem haben, was sie tun, in Schulen gehen und den Jugendlichen einfach unterschiedliche Lebensmodelle sozusagen vorstellen. Die können die Mentoren fragen, was sie wollen. Und dann bekommen sie einfach in dieser Zeit so ein bisschen eine Perspektive, wenn ich mich für was interessiere und mich da engagiere, dann komme ich auch dahin, wo ich will. Und der Lebensweg ist nicht gerade. Und es macht auch nichts, wenn ich jetzt hier gerade keine perfekten Noten habe. Ja, dann mache ich halt nachher auf dem Weg ein bisschen was anderes, vielleicht noch ein Praktikum und dann habe ich das auch. Sowas ist wichtig, dieses Zutrauen zu vermitteln. Ne? Also wenn man was will und es anpackt, dann wird es auch irgendwie klappen.
Und dann ja auch das Schöne, wenn man sieht, es funktioniert. Also jemand, der vielleicht am Anfang gar nicht wusste, ein bisschen geschwommen ist, auf einmal eine Idee hat, was er machen will und sich dann da auch wohlfühlt und entfalten kann.
Das Tolle ist, dass die jungen Leute ganz oft Ideen haben, was sie machen wollen und dann aber oft hören, das kannst du eh nicht oder das wird sowieso nichts. Und da sind die Begegnungen so wertvoll, weil die Mentoren sind da ja völlig wertfrei. Ne? Das ist nicht ihr Kind, sie müssen es nicht erziehen. Sie können einfach mal fragen, warum macht dir das denn Spaß? Hast du das denn schon mal ausprobiert? Kannst du das? Und dann kommen so ganz tolle Gespräche, wo dann jemand merkt, wenn ich das noch nie ausprobiert habe und ich habe so einen Traum von einem Beruf, sollte ich vielleicht mal ein Praktikum machen. Als ersten Schritt.
Und wie kommen Sie an die Mentoren und wie kommen die Mentoren an die Jugendlichen? Also wo melden die sich oder wie funktioniert das ganz praktisch?
Die Jugendlichen finden wir, weil wir mit Schulen zusammenarbeiten, zum Beispiel auch hier in Wangen haben wir eine Kooperationsschule, die sehr aktiv sind. Und dazu ist es wichtig, dass die Schulleitung uns sozusagen grünes Licht gibt und sagt, ja, wir möchten gerne uns Zeit nehmen für diese Mentoring-Formate, die den Jugendlichen in der Schulzeit geben und auch die LehrerInnen damit sozusagen unterstützen in der Arbeit mit den Jugendlichen. Das ist das Commitment von der Schule, von der Schulseite und die MentorInnen finden wir, indem wir darüber erzählen, was wir machen, sagen, dass man Mentor werden kann. Und dann kann man sich bei uns über die Homepage melden, mentorstiftung.de oder auf irgendeiner Veranstaltung uns einfach ansprechen. Und dann nimmt man an einer kleinen Mentorenausbildung teil. Und dann bekommt man Termine zugeschickt und kann sich dann aussuchen, an welchen Tagen man Zeit hat. Dann geht man da einfach mit und probiert das mal aus, wie es ist, Mentor zu sein. Also wer sich interessiert,
wenn im Garten mal alles gemacht
ist, geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse. Ganz
gerne. Die Anregung zu dieser, dass Sie diese Mentorstiftung Deutschland sozusagen auf den Weg mitbringen, die kam ja quasi aus der Verwandtschaft.
Ja, genau. Königin Silvia hat in den 90er Jahren.
Sehr schön. Jetzt sind wir bei meinem eigentlichen Lieblingsthema.
Haben wir jetzt aber lang gewartet.
Ja, ich dachte, ich halte den Spannungsbogen bis zum Schluss, nicht, dass die alle vorher gehen hier. Nein, einfach kam von Königin Silvia. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die nicht ganz so firm sind. Wie sind die verwandtschaftlichen Bande zwischen den Bernadottes von der Mainau und den schwedischen Königsfamilie?
Ja, also der Großvater des aktuellen Königs, Karl Gustav, und mein Großvater waren Brüder. So kann man sich das am einfachsten vielleicht vorstellen.
Genau. Okay, gut. Das heißt, wie ist der Kontakt? Also wann beispielsweise hatten Sie zuletzt mit Königin Silvia Kontakt? Telefoniert man da mal? Sie war ja irgendwann auch nochmal auf der Mainau, glaube ich. Ich weiß jetzt halt nicht mehr wann, aber...
Ja, genau. Sie war letztes Jahr auf der Mainau zu einer Veranstaltung von der Mentor-Stiftung, weil wir die Mentor-Akademie gegründet haben. Und wir treffen uns immer mal wieder anlässlich von Familienfesten oder Projekten. Das letzte Mal war jetzt im Laufe dieses Jahres zu einem runden Geburtstag, den sie hatte. Und das ist auch das sehr Schöne, dass einen solche Projekte verbinden und man immer wieder im Austausch darüber sein kann, wo können wir, Sie haben das vorhin gesagt, Eigentum verpflichtet und irgendwie auch eine Möglichkeit, die man aufgrund einer familiären Konstellation hat, gibt eine Möglichkeit, Dinge zu bewegen, die eben, und Jugendliche, das ist ja, also mit Jugendlichen in der Pubertät zu arbeiten, ist ja nicht unbedingt sehr sexy. Also das sind keine unschuldigen kleinen Babys oder Hundewelpen, die einen so angucken, sondern die sind eher mal wie so ein Kaktus, der sagt, ich will eigentlich gar nicht mit dir reden. Genau. Und da hat man eben aber in so einer Position die Möglichkeit, solchen Themen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist total schön zu wissen, dass es in der Familie liegt, das zu tun. Und da sind schon viele tolle Projekte entstanden.
Ich will trotzdem noch mal kurz auf Königin Silvia zu sprechen kommen. Also gibt es dann schon auch das, dass man einfach mal telefoniert? Also wie leicht kommt der Kontakt immer? Sie könnten jetzt einfach anrufen und sie würde rangehen? Oder wie kann man es sich vorstellen? Also ist es...
Also man sollte sich das so vorstellen, dass es wie in der Familie ist, in der es mehrere Mitglieder gibt, die halt in der Welt sehr verstreut wohnen, in dem Fall in zwei unterschiedlichen Ländern, alle mit ziemlich vollen Terminkalendern. Und ja, manchmal spricht man sich, manchmal trifft man sich.
Und Sie sprechen miteinander dann mit Königin Silvia zumindest Deutsch oder wechselt man mal in Schwedisch, weil Schwedisch können Sie ja auch.
Ja, das ist tatsächlich immer abhängig davon, wer dabei ist, in welcher Runde, aber meistens sprechen wir Deutsch tatsächlich.
Und Sie selber waren ja auch schon eingeladen, also wenn Hochzeiten sind oder Geburtstagerunde, dass Sie dann eben in Schweden sind. Sind es für Sie auch besondere Erlebnisse oder ist es halt so, wie wenn bei uns hier, jemand heiratet, Tante XY oder so, Tante Erna heiratet und da geht man hin? Fährt man halt mal nach Schweden zum Königshaus. Nein, also einfach, es ist ja schon ein anderer Aufgalopp dort auch.
Tatsächlich ist das auch so ein bisschen, was Sie vorhin gesagt haben, ne? Das Umfeld war halt selbstverständlich. Ich bin damit aufgewachsen und insofern, also ist es für mich tatsächlich wunderschön, einen Familienanlass zu haben, wo man einfach wieder Cousins, Cousinen trifft, die man nicht jeden Tag trifft und diese Zeit dann miteinander zu verbringen und auch jemanden zu feiern, der ein Jubiläum hat oder einen Geburtstag. Das ist einfach ein sehr schöner Familienanlass.
Und bei der Gelegenheit ja dann auch andere gekrönte Häupter, sage ich jetzt mal, zu treffen. Ne? Ist ja auch, wenn es eine größere Hochzeit oder sowas ist, dann ist es ja auch nicht schlecht. Oder auch ist es auch so ganz normal dann? Ja,
schon. Gehört dann in dem Fall zur Veranstaltung, ja.
Kronprinzessin Victoria ist ja ein bisschen jünger als Sie. Ich glaube, 3 Jahre macht es irgendwie aus, also so ungefähr gleich. Würden Sie mit der manchmal gern tauschen?
Auch das hat Für und Wider. Ne? Also die Kronprinzessin ist ein wunderbarer Mensch, der die Möglichkeiten, die ihr gegeben sind, für ganz tolle Dinge nutzt und die mit ganz viel Herz und Verstand an ihre Rolle herangeht und auch sehr viel mitnimmt oder zurückbekommt an Wertschätzung, an positiven Gefühlen oder Feedback. Aber natürlich auch unter sehr großer Beobachtung steht. Und das hat Sonnen- und Schattenseiten.
Okay, und die Last der Verantwortung ist da sicher auch eine sehr große, würde ich mal behaupten.
Mit Sicherheit.
Fast noch größer. Ne?
Ich glaube, man stellt sich das aus der Entfernung, wenn man einen solchen Alltag, und es ist ja auch ein Berufsalltag, nicht kennt, stellt man sich das sehr schön sonnig und immer toll vor. Aber wie Sie vorhin gefragt haben, ne, wie sehr freut man sich denn, wenn man angesprochen wird? Das hat wirklich auch Schattenseiten. Und man sollte sich das nicht leichtfertig wünschen, mit so jemandem zu tauschen.
Also ich denke, auch in der heutigen Zeit ist es auch vielleicht nicht mehr so ein Spaß. Jeder hat ein Handy, jeder hat ein Smartphone dabei. Ne? Also das ist natürlich, man ist eigentlich nie unbeobachtet. Ja, und kann eigentlich, also Sie selber schon vermutlich, oder Sie können eher noch unbeobachtet mal sein. Ja, aber als Kronprinzessin Victoria wird es dann schon schwierig. Also ehrlich gesagt.
Man bewegt sich nicht entspannt überall, ja, wo sich andere Menschen bewegen können.
Genau.
Und mich hat das schon sehr bestätigt, eigentlich in diesem Bild, dass der jüngere Bruder von Kronprinzessin Victoria mit seiner Frau anlässlich der Hochzeit haben sie eine Stiftung gegründet, und das muss man sich mal vorstellen, gegen Hass und Hetze im Netz, auch aus eigener Erfahrung. Und das ist nicht schön. Also da sollte man froh sein, wenn man diesen Aspekt in seinem Leben nicht hat.
Also das fällt bei Ihnen weg, sowas, mit dem haben Sie nichts zu tun. Das Hass und Hetze im Netz haben Sie selber, oder das Kommentare, es gibt ja immer zu allem gleich Kommentare dazu, ne? Gerade jetzt, wenn man ins Internet geht, irgendwas.
Wenn Sie im Netz aktiv sind, egal womit, dann bekommen Sie auch immer davon was ab. Also das ist leider bei uns auch Teil der Arbeit und Teil meiner Erfahrung. Und damit lernt man halt dann auch umzugehen, aber das ist nicht schön.
Und es sind natürlich Dinge, über die sie sich früher weniger Gedanken machen mussten. Da gab es einfach noch nicht so. Ne? Das hat sich natürlich schon sehr verändert. Klar.
Da gab es schon auch, aber das war halt nicht 24 nicht Stunden so präsent. Ne? Also es gibt so viele gemeine Dinge, die in der Presse schon geschrieben worden sind und die auch jeglglicher Wahrheit entbehren. Aber das ist ja in dem Moment demjenigen, der schreibt, egal. Und die es lesen, wissen es nicht. Ne? Und man leidet da, also da kann man schon drunter leiden.
Ja, keine Frage. Nochmal auf was Schönes, auf Schweden nochmal kurz zu kommen. schon gesagt, Sie haben die schwedische
Staatsbürger. Also auch das ist Schöne, man wächst an solchen Aufgaben.
Natürlich. Sie haben auch die schwedische Staatsbürgerschaft.
Nur die schwedische sogar,
okay. Und sprechen natürlich Schwedisch, sind vermutlich auch öfters in Schweden.
Ja.
Was macht für Sie den Reiz von Schweden aus? Sind es die Köttbullar, die Zimtschnecken? Was ist es? Nein, also die Mücken werden es nicht sein, schätze ich mal.
Ich habe tatsächlich, haben wir gerade gestern darüber gesprochen, über dieses immer wieder nach Schweden fahren. Und da ist mir so spontan aufgefallen, es geht eigentlich darum, so die Wurzeln zu festigen, ne? Und mal wieder zu gießen, so gefühlt. Und es ist eigentlich so diese Gesamtheit des Schweden-Erlebnisses, also von dem Fakt, dass es dort ganz viel Landschaft gibt, die wunderschön ist, die ich einfach gerne genieße, über Essen, über Freunde, über Angewohnheiten, Routinen, die man mit Schweden verbindet. Und also zum Beispiel, einfach wenn wir in Schweden sind, morgens, bevor ich anfange zu denken, gehe ich einfach mal ins Wasser baden. Egal, wie warm oder kalt das Wasser ist, und es ist manchmal schon ganz schön kalt. Und das sind einfach solche Dinge, die tun einem gut.
Das heißt, es ist auch ein Urlaubsland, wo Sie gerne ein bisschen Urlaub verbringen, dann Zeit verbringen.
Ja.
Okay. Wenn man jetzt nicht gerade nach Schweden fahren kann, aber trotzdem ein bisschen dieses Schweden-Feeling will, ein bisschen gibt es ja auch auf der Mainau davon, ne?
Ja, wir sind als schwedische Familie sehr froh, dass wir ab und zu diese Traditionen aufleben lassen können. Und dann kann man einen schwedischen Sommerabend zum Beispiel genießen. Der ist sogar jetzt dieses Jahr noch Ende August. Weiß das Datum nicht genau. Und dann ich auch. Kann man auf der Homepage auch nachlesen. Und dann zum Beispiel auch am 13. Dezember das Lucia-Fest bei uns erleben, wo wir als Familie dann auch Lucia singend über die Insel ziehen. Genau, und dann kann man so ein kleines Stück Schweden bei uns erleben.
Also auf jeden Fall macht Lust, wieder mal auf die Mainau zu gehen oder ein bisschen Schweden-Feeling da zu erschnuppern, genau. Jetzt haben wir es schon angesprochen gehabt, Sie sind 50 geworden dieses Jahr, ist ja immer so eine Zahl, wo man so, der eine denkt, um Gottes Willen 50, oder andere hat damit kein Problem. Wie haben Sie es erlebt? Um es mit Markus Lanz zu sagen, was hat es mit Ihnen gemacht?
Also ich freue mich sehr, endlich in diesem Club zu sein. Denn dieser 50er-Club strahlt so dieses aus, Also, ich muss mir nichts mehr beweisen. Mhm. Ich weiß, wo ich stehe, weiß, was ich bisher so gemacht habe. Und geht das alles viel entspannter an. Und das finde ich großartig.
Also, das eine, und Sie bedauern es nicht, jetzt 50 geworden zu sein, wollten auch nicht nochmal 30 sein.
Nee.
17?
Nee. Ich möchte einfach keins dieser Jahre hergeben. Ich meine, da macht man jeden Tag oder solche Erfahrungen und sammelt die. Mhm. Die will man doch nicht mehr hergeben.
Das klingt sehr gut, nach einer guten Einstellung. Sie sind jetzt die vierte Generation auf der Mainau oder schon eine mehr? Also ich bin bei
die fünfte.
Die fünfte. Die sechste steht in den Startlöchern. Ist die sozusagen, kann man das sagen, die werden da auch irgendwann einsteigen oder ist es noch vollkommen offen?
Ja gut, die sind ja alle noch ziemlich jung. Und was man aber sagen kann, was ja für Familien und, sag ich mal, jedes Familienunternehmen, ne, wichtig ist, ist, die junge Generation reinzuholen in das, was man macht, sie mitzunehmen, ihnen zu zeigen, was man macht. Und das tun wir auch, indem wir alle Kinder in der nächsten Generation immer einladen, bei Dingen mitzuhelfen, mitzumachen, die Mainau kennenzulernen. Und insofern gibt es da eben, das ist das, was gerade stattfindet. Mhm. Und dann gucken wir mal, was daraus wird.
Aber freuen würden Sie sich schon? Vermutlich, oder?
Das ist natürlich so, ne, dass man...
Als Familienunternehmen, wenn es weitergeht.
Ja, aber es ist auch, also ein wirkliches kommt drauf an, weil es ist nicht gut, wenn Dinge zusammengesteckt werden, die nicht zusammenpassen. Mhm. Und sollte jetzt in der Generation niemand sein, der sagt, er steckt mich total an und zündet mich an, mit Menschen zu arbeiten, mit Garten zu arbeiten, dann ist es auch besser, man findet jemand anderen, der das weitermacht und die Familie findet sich dann in der Rolle, die Idee der Mainau weiter zu sichern. Mhm. Also das ist total wichtig, dass man alle beteiligten Elemente anguckt, Unternehmen und Menschen, und dann schaut, ob das gut zusammenpasst oder nicht.
Aber jetzt sind erstmal Sie noch dran, als Chefin der Blumeninsel Mainau. Ich sage ganz herzlichen Dank, Tina, Gräfin Bernadotte, die bei uns beim Talk im Hofladen waren vom
SWR. Sehr gerne.